Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge. Das ist die 20. Podcast-Folge und deshalb feiern wir das mit einem echten Judo-Special. Heute gibt es nämlich 3 spannende Interviews in einer Folge mit 3 wirklich außergewöhnlichen Frauen, die alle zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen werden. Ich hatte die Möglichkeit, die 3 bei der Olympia-Einkleidung im Marriott Hotel am 6. Juli mal zur Seite zu holen und in Ruhe zu interviewen. Und weil ich natürlich nicht das ganze Podcast-Zeug mitnehmen konnte, habe ich meine Fragen extra nochmal eingesprochen, damit das wenigstens in einer guten Qualität zu hören ist. Und die 3 Olympioniken, die habe ich natürlich mit einem guten Zoom-Aufnahmegerät aufgenommen. Wir hatten natürlich keinen ruhigen Raum zur Verfügung, deshalb hört man immer wieder ein paar Hintergrundgeräusche. Aber solche Persönlichkeiten bekommt man ja auch nicht jeden Tag vor das Mikro. In dieser Folge darf ich euch die 41-jährige Judo-Nationaltrainerin Yvonne Bönisch sowie 2 Medaillenhoffnungen vorstellen, nämlich die 23-jährige Niederösterreicherin Michaela Pollares und die 41-jährige Oberösterreicherin Sabrina Filzmoser. Den Anfang der 3 macht Yvonne Bönisch. Sie gewann in Athen 2004 die erste Goldmedaille der deutschen Frauen im Judosport bei den Olympischen Spielen überhaupt. Von 2009 bis 2012 studierte sie an der Trainerakademie in Köln, wurde 2015 im Rahmen der deutschen Meisterschaften als Trainerin des Jahres 2014 geehrt. Nebenbei hat sie noch ein Bachelorstudium im Sportmanagement abgeschlossen und ist seit Anfang des Jahres Österreichs Nationaltrainerin für Frauen und Männer im Judo. Und weil ich weiß, dass Yvonne Bönisch Kaffee liebt, wollte ich am Anfang von ihr wissen, ob sie in Japan darauf verzichten muss oder vielleicht auf den grünen Matcha-Tee oder den Matcha-Latte umsteigen wird.
Schauen wir mal, also dadurch, dass wir ja im Olympischen Dorf sind und dort die Verpflegung eigentlich immer geregelt ist und wir nicht die Möglichkeit haben, ja, das Olympische Dorf privat zu verlassen, denke ich, wir werden dort schon Kaffee bekommen und ja, ansonsten Tee ist auch mal okay.
Du warst selbst als Sportlerin bei den Olympischen Spielen erfolgreich. Wie ist es jetzt für dich, wenn du als Trainerin dabei bist?
Ist komplett anders, also ich bin überrascht, dass ich auch schon mittlerweile nervös bin, so wie ich es als Athlet in der Vorbereitung auch war auf die Olympischen Spiele. Aber es ist natürlich eine andere Nervosität. Es ist einfach so, dass wir jetzt mit 6 Sportlern am Start sind und jeder hat seine eigenen Befindlichkeiten, seine eigenen ja auch Probleme in der Vorbereitung und dadurch muss man natürlich noch viel mehr denken und sich natürlich ganz klar anders vorbereiten, aber es hilft mir auf jeden Fall, dass ich selber 2 bei den Spielen dabei war. Einmal als junges Küken, sage ich mal, und dann, obwohl man damit gerechnet hat, dass ich irgendwo ja, um die Medaillen mitkämpfen kann, dann überraschend gewonnen habe sogar und beim 2. Mal auch den Erwartungen ja, nicht gerecht wurde, sagen wir es mal so. Und im Vorfeld von den Olympischen Spielen haben alle Athleten so ihre Gedanken in der Vorbereitung, was passiert, wenn es gut läuft, was passiert, wenn es schlecht läuft. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich beide Erfahrungen gemacht habe und da dementsprechend auch auf die Athleten gut eingehen kann.
Gibt's Momente, wo du dir denkst, jetzt verstehe ich meinen Trainer viel besser?
Da gibt's viele Situationen. Definitiv kann jetzt gar nicht unbedingt eine nennen, aber ich glaube, in dem halben Jahr, seitdem ich jetzt in Österreich quasi als Head Coach arbeite, habe ich ein paar mehr graue Haare bekommen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir haben in unserem Team das Glück, dass wir 6 Sportler haben, die top motiviert sind. 2 waren schon bei den Spielen dabei. Für die anderen 4 ist es das erste Mal. Jeder weiß, was es bedeutet, jeden Tag aufzustehen und 100% zu geben. Aber natürlich spielen auch bei uns gerade im Judo eine Zweikampfsportart Verletzung viel die Rolle. Und da ist manchmal schwer, wenn man, ja, wenn der Körper wehtut, man ein paar Baustellen hat, dann doch so die letzten 100% zu geben. Und da, wie gesagt, helfen ein paar Gespräche, ein paar Motivationssprüche und dann sind es eigentlich alle auf Zack.
Du hast schon angesprochen, 3 Höhepunkte in einem Jahr. Wie plant man das bitte?
Man könnte jetzt sagen, wir haben die EM und WM aus dem Training herausgekämpft. Das stimmt natürlich nicht, aber wir haben uns nicht hundertprozentig nur auf die EM oder die WM vorbereitet, sondern sicherlich die Intensität vor beiden Höhepunkten doch mit Hinblick auf die Olympischen Spiele gesetzt. Und klar, kurz vorher ein bisschen reduziert das Training, aber im Grunde lief die ganze Vorbereitung von dem ganzen Jahr für die Olympischen Spiele. Aber das geht allen anderen Sportlern in unserer Sportart genauso. Von daher hatten alle die gleiche Problematik. Also.
Du hast in Deutschland eine 3-jährige Trainerausbildung gemacht. Aber warum bist du dann nach Israel und jetzt nach Österreich gekommen?
Nachdem ich meine eigene Karriere beendet habe, habe ich selber in Potsdam, dem Stützpunkt, wo ich selber groß geworden bin, seit ich 12 Jahre bin, Sportschule besucht, dort meinen Einstieg gehabt als Trainer. Habe dann in der Zeit halt, wie gesagt, in Köln meine Ausbildung gemacht zum Diplom-Trainer und dann auch noch Sportmanagement hinten rangehangen in Potsdam. Und sagen wir mal so, der Deutsche Judo-Bund hat nie so richtig hundertprozentig angeklopft und sicherlich war da eine Perspektive langfristig. Aber als dann Israel angeklopft hat und gesagt hat, wie schaut's aus, wir hätten dich gern als Nationaltrainer im Frauenbereich, sicherlich war es nicht keine einfache Entscheidung, zum einen meine Heimatstadt und meinen Heimatverein zu verlassen und den Rücken zu kehren, weil wir da zusammen mit meinem Trainerkollegen super Arbeit geleistet haben und einen super Nachwuchs hervorgebracht haben. Aber einfach für mich selber als Herausforderung und Entwicklung in meiner Trainertätigkeit, ich glaube, für jeden Trainer ist so ein bisschen mal im Ausland zu arbeiten auch eine super Herausforderung. Und dann kam Österreich auf mich zu und ich sag mal so, die Chance, Headcoach für Männlein und Weiblein zu werden, kriegt man nicht so häufig. Und bin mit dem österreichischen Judo-Verband schon lange verbunden, freundschaftlich mit Lupo und mit Sabrina Filzmoser. Und von daher hat man immer mal nach rechts und links geguckt, also wie es in Österreich läuft. Und habe es für mich selber als Herausforderung gesehen und glaube, dass mit der Strukturänderung, die im ÖJV quasi vollzogen wurde, dass jetzt endlich da einen Bundesstützpunkt gibt, wo man zentralisiert zusammen trainiert. Da war einfach die Entscheidung für mich zu sagen, okay, da verändert sich was, sie wollen was entwickeln und den Leistungssport oder Judo in Österreich und weltweit voranbringen. Und dementsprechend war für mich die Entscheidung, dass für mich ja passt.
Wie ist es für dich jetzt, die Sabrina Filzmoser zum Beispiel zu trainieren?
Gut, wie gesagt, sie ist eine sehr gute Freundin von mir und natürlich gibt es da Situationen, wo es mir schwerfällt, auch mal auf den Tisch zu hauen. Sie akzeptiert aber meine Meinung und wenn die manchmal nicht ihrer entspricht, was normal ist in Sportler-Trainer-Beziehung, aber es ist für mich eine tolle Sache, sie da auf ihrem letzten Weg zu in den letzten Höhepunkt zu begleiten und da ganz nah dabei zu sein und sie zu unterstützen.
Kann man als Trainer überhaupt ordentlich auf den Tisch hauen, wenn man selbst Sportler war und die Sportler so persönlich auch kennt? Kann man da von diesem Sportler-Sportler-Verhältnis auf ein Trainer-Sportler-Verhältnis oder Beziehung umswitchen?
Die Geheimnisse darf ich jetzt nicht verraten. es ist einfach so, wir haben Athleten, die wollen 100%, aber trotzdem ab und zu braucht man auch mal einen Push von hinten. Und auch mal ein paar harte Worte. Es gehört auch ein bisschen Manipulation dazu, ist einfach so. Und einfach um die richtigen Worte im richtigen Moment zu treffen, um die Athleten in die richtige Richtung zu pushen. Es war nicht leicht, dann am Ende doch wirklich 6 Leute zu den Spielen zu bringen. Und wir hätten uns eventuell auch sogar noch eine Position mehr ausgerechnet. Die ist leider nicht aufgegangen, aber da sind halt so, wir hatten EM und WM in diesem Jahr schon. Das hatten wir auch noch nie in einem olympischen Jahr, dass man 3 Höhepunkte hat. Und da war sicherlich die Planung auch nicht so einfach für uns und auch für die Athleten. Von daher war es ein aufregendes Jahr bis jetzt. Und wir hoffen, dass wir bei den Spielen noch das i-Tüpfelchen raufsetzen.
Du bist ja die erfolgreichste deutsche Judoka. Wie muss man in einen Wettkampf reingehen, um Erfolg zu haben?
Gut, ich glaube, ein ganz wichtiges Ding oder Sache ist, dass man halt nicht jetzt schon einen Monat vorher im Kopf hat, okay, es sind die Olympischen Spiele. Für manche vielleicht, okay, ist mein letztes Turnier oder es findet nur alle 4 Jahre statt und dass man einfach versucht, das auszublenden und zu sagen, okay, ist am Ende ein Turnier wie jedes andere auch und so wie ich schon gesagt habe, wir hatten dieses Jahr EM und WM, wir hatten schon 2 Höhepunkte, so damit haben wir jetzt den nächsten Höhepunkt. Sicherlich ist das Flair mitten im olympischen Dorf und mit dem ganzen Rundherum der Aufmerksamkeit durch die Medien, der die Sportler normalerweise nicht kennen in der Randsportart wie Judo, sagen wir es mal so. Ja, natürlich kommen da ganz andere Druckbedingungen auf und trotzdem ist es so, dass man sagt, jetzt mal einfach den mentalen Bereich versuchen, sich ja da selber nicht unter Druck zu setzen und es als normales Turnier zu sehen. Es klingt jetzt ein bisschen einfach oder lächerlich gesagt, aber das ist, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte. Und ansonsten, ja, hartes Training.
Hast du schon herausgefunden, was einen guten olympischen Trainer ausmacht?
Ich glaube, als erstes soll da Ruhe ausstrahlen. Weil sicherlich ist, genau so wie ich es gesagt habe, am Anfang unseres Gesprächs, es kribbelt bei mir auch schon, aber das darf man natürlich gerade dann an einem Wettkampftag oder in der Vorbereitung den Athleten nicht spüren lassen. Und ich glaube, mir kommt es zugute, dass ich als Athlet schon dabei war. Sicherlich gibt es erfahrene Olympiatrainer, die schon mehrfach dabei waren, aber ich selber sehe es jetzt für mich jetzt nicht ja, als so große Hürde, ja. Von daher glaube ich, dass erstmal Ruhe bewahren und den Athleten einfach die Sicherheit und das Vertrauen geben, dass wir das packen und zusammen angehen.
Wie weit sind die österreichischen Athleten? Dürfen wir eine Medaille erwarten?
Wir haben jetzt zwei intensive Trainingslager hinter uns. Wir waren noch mal im Ausland gewesen zum Trainieren in der Slowakei und in Kroatien mit internationalen Athleten. Das macht man bei uns im Judo so, dass verschiedene Nationen zusammen trainieren und sich zusammen auf die Turniere vorbereiten, weil wir einfach ja, starke Trainingspartner brauchen. Haben damit eigentlich ja, die harte Vorbereitung abgeschlossen. Wir haben heute die Einkleidung hier und treffen uns nächste Woche in Linz um ja, zur letzten unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, so sagen wir dazu, um nochmal so einen kleinen Feinschliff zu holen, bevor wir dann am Freitag losfliegen. Also ich sag mal, die großen Hausaufgaben haben wir gemacht und jetzt geht es nur noch um ja, die kleinen Dinge. Ja, und alle sind gut drauf.
2008 wolltest du als Sportlerin die Olympischen Spiele in Peking wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Chinas in Tibet boykottieren. Würdest du das als Trainerin in einem ähnlichen Land auch wieder machen?
Na, ist absolut kein Thema und würde ich nicht nochmal so in Erwägung ziehen.
Warum nicht? Meiner Meinung nach ist das schon sehr stark, wenn man sagt, dass man es nicht okay findet, was dort in einem Land abgeht und man so für die eigenen Werte, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit steht.
Ja, aber da habe ich so viel Druck von außen bekommen und Stress, dass ich so eine Entscheidung nicht nochmal treffen würde.
Judo hat ja sehr große Tradition in Japan. Was bedeutet es für dich, jetzt dorthin zu den Olympischen Spielen zu fahren?
Also grundsätzlich bin ich ein Japan-Fan. Ich mag die Kultur, ich mag dort zu trainieren als Judoka natürlich, weil dort einfach die besten Athleten der Welt sind vom Judo. Und ich mag es generell zu reisen, von daher ist Japan für mich ein Wahnsinnsland mit verschiedenen Einflüssen. Aber natürlich ist es gerade, weil Judo halt aus Japan kommt, nochmal für uns Judoka eine ganz andere Geschichte, dass die Olympischen Spiele halt dort in Tokio jetzt stattfinden. Deshalb ist es umso trauriger, dass dann durch die Pandemie es keine Spiele werden, wie normalerweise Spiele stattfinden, aber so ist die Situation und wir sind alle froh, dass die Spiele überhaupt stattfinden können jetzt mit dem Jahrverschub und deshalb ist jetzt nebensächlich, wo es ist, sondern wir freuen uns einfach nur, dass es stattfinden kann für uns.
Unser nächster Gast ist Michaela Polleres. Sie ist immer gut für eine Überraschung und eine Medaille. Egal ob Olympische Jugendspiele, Europameisterschaft, Europaspiele oder Weltmeisterschaften, überall hat sie bereits eine Bronzemedaille geholt und hofft natürlich auch auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Und ich wollte natürlich wieder einmal lustig sein und sie fragen, wen sie denn am liebsten mal über die Schulter werfen würde. Außer natürlich Trainingskollegen und Gegner. Und sie hat darauf geantwortet, niemanden, denn sie möchte niemanden verletzen. Viel Spaß beim nächsten Interview. Du möchtest also niemanden über die Schulter werfen. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass Judo auch als Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung gesehen wird. Deswegen meine Frage, was hat dich der Sport gelehrt?
Ja, für Disziplin, Durchhaltevermögen vor allem, Respekt gegenüber anderen.
Jetzt erzähl mal, wie groß ist die Vorfreude auf Tokio?
Ja, also ich bin richtig gespannt, wie es wird. Ich meine, trotz Corona wird es wahrscheinlich anders, aber ich freue mich trotzdem schon. Ich war ja schon öfters in Tokio. Wir sind ja mindestens einmal im Jahr dort 2 oder 3 Wochen auf Trainingslager. Und von dem her kenne ich die Stadt eh schon und die Trainingsstätten. Und 2019 war die WM ja, so als Generalprobe circa. Für die Spiele war genau in dem, wo jetzt die Spiele ja stattfinden für Judo. Von dem her weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommt.
Wie geht's dir damit, dass deine Eltern nicht mitfliegen und auch nicht zuschauen können?
Ja, meine Eltern hätten es glaube ich sowieso nicht wirklich geschafft, weil die Karten extrem teuer sind und es war schon alles ausverkauft fast. Und das war sowieso ein bisschen schwierig. Von dem her, ja, ich werde schauen, dass ich mich für Paris dann auch qualifiziere. Dann können sie da zuschauen kommen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass die Eltern der Olympiaathleten überhaupt keine Vorteile haben oder nicht mal einen Rabatt auf die Tickets bekommen.
Nein, irgendwie war das gar nicht, keine Ahnung. Ich meine, ich war auf einmal qualifiziert und dann ist nie was gekommen. Meine Eltern sagen, ja, müssen wir die Karten ausschauen, weil auf einmal hat man gehört, die ganzen Japaner haben es aufgekauft, schon die ganzen Karten, eh klar, die Nationalsportart, jeder will es sehen und dann bist du selber, ich meine, die Karten sind sauteuer gewesen. Und dadurch, dass ich bei der WM die Halle gesehen habe, musst du wirklich an der Matte sitzen, dass du siehst, weil je weiter weg, desto höher und also du siehst dann fast nichts mehr. Also es war eh ein bisschen blöd gewesen, aber es ist schon schade, aber eben.
Das Olympische Dorf soll ja bei allen Spielen immer das Highlight sein. Was glaubst du, erwartet dich dort?
Ich weiß wirklich nicht. Ich meine, ich war bei den Jugend-Olympischen Spielen, da war ja ein Dorf. Und was ich so von der Berne ins Absicht habe, bis circa wird, aber jetzt durch mit Corona ist es halt wahrscheinlich ganz anders. Obwohl im Dorf, glaube ich, dürfen wir uns eh herumbewegen. Aber ja, ich meine, die letzten Wettkämpfe, was wir jetzt gehabt haben, haben wir auch nur im Hotel bleiben dürfen. Von dem her bin ich es jetzt schon gewohnt.
Judo ist ein verdammt anstrengender Sport. Ihr habt alle großen Höhepunkte in einem Jahr gehabt. Ist der Körper nicht irgendwann total fertig?
Ja, schon. Also vor allem, ich meine, das mit Corona, ja, was Pause war, da hat man sich schon extrem wieder aufs Kämpfen gefreut und so. Aber schon langsam. Ich meine, es ist jetzt eh schneller gegangen, als ich glaubt hätte. Aber ja, die letzte Zeit war mit der Quali vor allem, ich meine, ich war eh qualifiziert. Deswegen war da ein bisschen der Druck weg beim Kämpfen. Aber wenn man dann noch Stress hat, dass man Punkte zusammenbringt, ist es echt anstrengend. Aber ich freue mich trotzdem schon voll drauf, weil, ja.
Auf was freust du dich denn am meisten? Ist es der Wettkampf oder einfach nur das Dabeisein?
Schwierig. Ja, schon einmal generell das Ankommen, weil ich dann eher Zeit vorher dort. Und dann natürlich der Wettkampftag, ja. Also auf alles. Ich habe jetzt schon gehört von Karate, also von der Bettina Blank, ja, dass sie erst also sie fliegt hin und darf dann erst am 2., 3. in das Olympische Dorf. Und da fliege ich schon wieder heim. Also sie sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich fliege jetzt am 16. Juli hin, habe am 28. meinen Wettkampftag und wir fliegen dann am 31. und am 1. heim. Und da kommt sie erst an, das heißt, ich sehe sie zum Beispiel gar nicht. Das ist das Komische, ja, dass man auch keine anderen Sportarten sieht, dass man nicht zuschauen kann oder irgendwie sie da ein bisschen, das ist sehr komisch.
Wenn du bei den anderen Bewerben zuschauen könntest, was hättest du dir denn am liebsten angeschaut?
Es kommt halt immer darauf an, wie weit es weg ist, weil wenn es jetzt durch ganz Tokio durchfahren muss, ist das nochmal blöd, aber Turnen ist interessant. Das ist also, es ist richtig cool zum Zuschauen. Eben auch vielleicht Karate. Wenn's schon. Ja. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so viel drüber nachdenken, wenn man es eh nicht darf.
Wie geht's dir denn mit deiner neuen Trainerin?
Gut. Das ist echt cool. Hat viel Ahnung. Am Anfang haben wir eigentlich alles zu ernst genommen, was sie damals gesagt hat. Weil wir nicht gewusst haben, so wo, wie ist sie. Aber im Training und so nehmen wir sie voll ernst, da ist ja ernste Stimmung. Aber dann abseits vom Training oder dazwischen ist echt cool, mit ihr kann man Spaß haben und so. Kann man gut reden. Also das passt eigentlich, ist perfekt.
Ist es für dich angenehmer, eine Frau als Trainerin zu haben?
Ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern einfach, ob man die Person, ob man sie versteht, ob die Ahnung hat, dass man sie versetzen kann. Halt.
Sie war ja selbst sehr erfolgreich bei den Olympischen Spielen. Hilft dir das irgendwie?
Ja, schon. Eben, man weiß halt, ja, sie weiß genau, wie es ist, wie es war. Und sie hat wirklich Ahnung von dem, von Training und von Einheit. sie weiß auch gleich so auf so manche Situationen, die versteht sie gleich sofort und weiß halt gleich einen Rat zum geben oder was, wie man sie, wenn man nervös ist oder keine Ahnung, wie sie beruhigt am Ehren, dann weiß nicht mit dann so, ja, sei nicht nervös, bringt genau gar nichts. Aber sie weiß genau, was dann sagen muss, damit man dann doch ein bisschen wieder beruhigt oder konzentriert ist.
Hast du dir ein ganz konkretes Ziel für die Olympischen Spiele gesetzt oder lässt du dich dieses Mal noch eher überraschen?
Ja, mein Ziel ist natürlich eine Medaille. Man will immer gewinnen, das schon, aber ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Oder ich trotzdem gewinnen.
Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zusage für die Olympischen Spiele bekommen. Also kannst du uns vielleicht bitte kurz erzählen, wie das alles für dich war und was dir so durch den Kopf gegangen ist?
Wir qualifizieren sie immer Schritt für Schritt. Also mit jedem Turnier kriegen wir Punkte und dann steigst du in der Rangliste. Von dem her war das schon so, hast gemerkt, okay, jetzt bist du vorhin dabei, was jetzt? Hast die Quali, jetzt bist du drin. Muss man trotzdem weiterkämpfen, damit man damit man drin bleibt, damit nicht wer andere die überholt. Und dann war ich irgendwann so weit vorne, dass es eigentlich schon fast unmöglich war, dass ich wieder rausfalle. Und da war es dann schon so eine riesen Erleichterung einfach. Und eben jetzt mit der WM mit deinem Namen, so, das hat mir nochmal gesagt, okay, ich kann wirklich vorne mitkämpfen. Und es bringt nochmal echt Selbstbewusstsein und ist unglaublich, aber ich weiß oft gar nicht, was ich sagen soll, weil man kann es einfach nicht beschreiben, die Gefühle.
Wie aufgeregt bist du schon? Ist das ein ständiges Kribbeln oder überrascht dich dann manchmal so die Aufregung?
Ja, es ist echt so, manchmal ist so gar nichts und dann so denke ich so, boah, diesen Monat fliegen wir schon, jetzt so nächste Woche. Es ist immer so, du kannst es gar nicht erwarten und denkst, es ist noch so ewig hin und auf einmal, zack, nächste Woche fliegen wir. Das ist, ja. Zeitweise echt nervös mit den ganzen Terminen, was man noch machen muss und erledigen muss, jetzt auch wegen Corona, anhoffen, schreiben, aber ja.
Bei der Olympia-Einkleidung wurdest du auch geschminkt. Ich habe gesehen, du hast den Lippenstift schnell wieder runtergegeben und gesagt, dass das einfach viel zu viel ist. Wie geht's dir denn auch mit der ganzen Aufmerksamkeit, die ihr ja normalerweise im Judosport nicht in dem Ausmaß bekommt?
Nein, es ist... am Anfang war es schon sehr ungewohnt, aber irgendwie gewöhnt man sich dran und es ist ja auch gut, dass man mal Judo im Mittelpunkt kommt, dass man die Leute wissen, hörst, da gibt es auch noch einen Sportart und von dem her ist das eigentlich nur positiv.
Das nächste und letzte Interview des Tages ist eines von der Kategorie nicht geplant, ist aber so passiert und das war gut so. Denn ich habe von einer sehr berührenden und inspirierenden Geschichte erfahren, die ich zuvor noch nicht kannte. Sabrina Filzmoser ist 41 Jahre alt, führte im Judo bis jetzt viermal die Europarangliste bis 57 Kilogramm an, hat bereits 9 Medaillen bei Europameisterschaften und davon 2 in Gold, sowie 2 Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften erkämpft und eine davon war 2010 sogar in Tokio. Auch bei den Militärweltmeisterschaften holte sie bereits 6-mal den ersten Platz und das sind jetzt dann ihre 4. Olympischen Spiele. Neben ihren Judo-Erfolgen gewann Sabrina Filzmoser 2016 zum Beispiel auch das mit 254 Kilometer längste und höchstgelegenste Mountainbike-Rennen der Welt in Bhutan im Himalaya. Neben ihrer sportlichen Karriere studierte sie auch Japanologie und International Management, das sie 2012 mit dem MBA abgeschlossen hat. Bei der Olympia-Einkleidung bekamen alle Sportler den gleichen großen grauen Koffer mit den Olympischen Ringen und dem Bundesadler drauf. Und Sabrina Filzmoser hat ihren Koffer dann irgendwann suchen müssen, weil sie nicht mehr genau gewusst, wo sie ihn abgestellt hat und alle Koffer haben ja gleich ausgeschaut. Danach ist eine heiße Diskussion über Reisekoffer. Und nachdem sie ja jetzt schon bei 4 Olympia-Einkleidungen dabei war, stellte sich natürlich die Frage, was sie mit den vielen Koffern und der ganzen Ausrüstung eigentlich macht. Herausgekommen ist dann, dass sie bis auf den jetzigen Koffer gerade keinen einzigen mehr besitzt, weil sie alles, was sie bekommt, an 2 Entwicklungsprojekte schickt. Und diese Geschichte bekommt ihr jetzt ganz im Detail exklusiv zu hören. Sabrina, erzähl uns, was passiert denn mit all deinen Koffern nach den Spielen?
Ja, also eigentlich, ich habe zwei Entwicklungsprojekte, eins in Nepal, eins in Bhutan oder mehrere sogar. Und mir macht es nicht viel Spaß, dass man Sachen, die man weniger oft verwendet oder vielleicht sogar nicht mehr braucht, an Leuten oder Sportlern schenkt, die dafür Verwendung haben. Und schon seit langem eben sammelt die Sachen ein, die nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch bei unseren Ausrüstungen überbleiben. Oder auch von Freunden und von anderen, nicht nur Judo-Athleten, sondern auch ganz andere Sportler. Und dann schicke ich das oder bringe es eben rüber. Und die Leute in Nepal oder Bhutan, die haben dafür viel mehr Verwendung als wir und freuen sich natürlich irrsinnig.
Fällt es dir gar nicht schwer, so einen schönen Koffer, mit dem du bestimmt auch viele Erinnerungen gesammelt hast, einfach wegzugeben?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht, weil das zeigt, dass wir verwenden für ein paar Wochen oder Monate, das ist immer noch gut beieinander und hat einfach so viel emotionalen Wert. Und wenn sich wer anderer dann damit nur mehr gefreut ist wie du selber und du siehst die Augen, die diejenigen dann haben, dann hat das einen ganz anderen Sinn und du weißt genau, boah, ja, die Kinder, was damit anfangen. Da geht es jetzt nicht darum, wie viel das finanziell vielleicht wert ist, sondern wirklich, da stecken extrem viele Emotionen oft da dahinter. Und wenn mir andere Sportlerinnen aus dem eigenen Team oder zu denen ich selten Kontakt habe, diese Sachen geben, dann weiß ich, boah, die haben sich das echt überlegt und da ist ein richtig guter Bezug dann auch und ich schicke dann auch gern Fotos von den Leuten, die das dann entgegennehmen oder verwenden und mir macht das irrsinnig Freude.
Das macht nicht jeder.
Ja, aber ich glaube, das ist, man kann da viel dafür überzeugen und inspirieren und es werden immer mehr. Und in der Zwischenzeit habe ich schon echt oft ein logistisches Problem, weil das Hinschicken oder so wie es jetzt in der Pandemie war, waren halt teilweise der Kathmandu-Flughafen oder Thimphu völlig gesperrt und es sind nicht einmal Cargo-Flüge geflogen. Und da wird es halt dann schon sehr teuer. Und meistens muss man sich dann überlegen, ob man nicht nur Zeit wartet, bis die Flüge wieder billiger sind. Beziehungsweise dann dort am Zoll brauchst du immer die Leute und ein gutes Netzwerk, die das dann auslösen, weil sonst übersteigt das natürlich die Kosten bei Weitem. Aber wir starten dann immer so Sammelaktionen, damit es dann auch finanziell funktioniert.
Wann hast du damit angefangen?
Bei meinem ersten Nepal-Besuch, das war 2005, habe ich mir das überlegt, weil da war nicht jetzt unbedingt, da ist nicht nur um Judo gegangen, sondern ich tue halt extrem viel Bergsteigen und Radl fahren und ich habe gemerkt, dass die Sachen, die ich halt einfach dort lassen habe, die Leute sich so freuen und mir immer irgendwelche Fotos schicken, dass ich das einfach ausbauen wollte und das richtige Sammeln und dann hinbringen, das hat dann eben funktioniert mit der Zusammenarbeit mit dem nepalesischen Verband, mit Judo for Peace und jetzt auch mit der IGF, wo ich dann gemerkt habe, es gibt andere Leute, die machen das in Afrika oder die machen das in Pakistan, in Afghanistan und das kann man eigentlich viel besser organisieren und so ist es halt dann gestartet.
Wie oft fährst du da im Jahr hin oder schickst du einfach alles mit der Post?
Ja, eben in der Pandemiezeit war es eben nur mit Schicken möglich, zu der Zeit, wo es wieder gegangen ist. Vorher bin ich meistens zweimal jährlich dort gewesen, habe entweder das verbunden mit der Besuch in verschiedenen Waisenhäusern oder mit meinem Everest-Judo-Projekt oder in der Manchu-Schule, in der Pelkin-Schule in Bhutan, wo ich dann halt die Kinder Judo gelernt habe, beziehungsweise weiter die Technik verbessert habe, weiter was gesagt habe, verbunden mit meinen Bergsteiger-Visionen dort, die ich realisieren habe können und öfters war ich auch zu einem Mountainbike-Rennen dort und ich habe das immer versucht halt dann so logistisch am cleversten wie nur möglich zu lösen und habe die Ausrüstung, die ich halt mitgenommen habe, dann halt mit Übergepäck und Zusatzgepäck bis zu 300 Kilo oft ausbaut und so hat es dann funktioniert. Es waren zwar oft recht aufwendige Reisen mit viel Zwischenaufenthalt, wo du wieder verhandeln musst in Neu-Delhi am Flughafen über das Gepäck oder so richtig dann verhandeln musst über das, was das Übergepäck zahlt, wert ist. Aber bis jetzt hat man das immer in einer Phase nach großen Wettkämpfen recht viel Inspiration geben, dann wieder auf andere Gedanken zu kommen.
Die strahlenden Augen zu sehen von den Kindern, die die Sachen dann bekommen, das muss sicher echt schön sein.
Genau. Ja, das ist was viel was Unmittelbareres, weil natürlich, wir reisen überall auf der ganzen Welt herum, haben viele Turniere und sehen viel von Kultur und Menschen, aber du hast halt dann auch einen anderen Zugang, wenn du helfen kannst, wenn du vor Ort mit den Leuten redest und was sie genau brauchen, was vielleicht wichtiger wäre zum Organisieren oder auch ein großes Netzwerk ausbauen. Alleine schon das, dass du verschiedene Arbeiten dann delegieren kannst an Leute, die dann mithelfen, dass sie die Einheimischen selber helfen, dass sie selber Funktionen übernehmen, dort Trainerausbildungen machen, wieder das Wissen von mir weitervermitteln können oder so Scholarships waren mir auch wichtig für diejenigen Jungen, die dann irgendwie angestanden sind und nicht gewusst haben, was machen sie jetzt eigentlich nach der Schule, nach dem Judo, es hört irgendwie auf und die müssen aber einen Beruf ausüben, weil sonst können sie die Familie nicht versorgen, beziehungsweise das Problem in Nepal vor allem auch ist die medizinische Versorgung, was man sich ja vorstellen kann, ist relativ schwierig, weil keiner versichert ist, das heißt auch die Judo-Sportler oder das Nationalteam, die sind nicht medizinisch abgesichert. Die müssen oft im Training, wenn sie sich auf asiatische Meisterschaften vorbereiten, aufpassen, dass sie sich nicht wehtun, weil sie es uns nicht leisten können, die Versorgung im Krankenhaus zu zahlen. Also das ist unvorstellbar für uns. Ich habe dann nur einen Fall, der mir jetzt so spontan einfällt, der hat sich vorbereitet eben auf einen großen, wichtigen Wettkampf, auf eine nationale Meisterschaft in Nepal und hat sich das Kreuzbandel gerissen. Natürlich unmöglich für den, dass er das finanziert, schnellstmöglich zu versorgen oder zu operieren. Und habe dann alles versucht, daheim eben mit Ärzten geredet und mit dem Netzwerk, das ich daheim habe, was man da am besten machen kann. Und im Nu ist uns geglückt, dass der dann vor Ort wirklich operiert worden ist und wieder mit Hilfe von viel Physiotherapie auf die Beine gekommen ist. Und er hat dann zwar keinen Spitzensport mehr ausüben können, aber er hat eine Trainerausbildung gemacht und ist dann auch mit so einem Scholarship nach Japan gekommen und lernt jetzt einfach jeden Tag in verschiedenen Waisenhäusern in Kathmandu die Kinder Judo. Also das sind so voll schöne Geschichten, die entstehen und deswegen habe ich da so eine Verbindung dazu. Und das, was eben heuer so viel wert war, ist, dass zwei meiner Schüler eine Wildcard gekriegt haben im Judo, also in Nepal bis 48 Kilo eine Kämpferin und bis 60 Kilo in Bhutan für Judo Olympische Spiele in Tokio. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, weil gerade in Bhutan, wo Judo erst so 2012 richtig angefangen hat und 2013 bekannt gegeben worden ist, dass Olympische Spiele in Tokio stattfinden werden, da war das so ein Traum, so wie das Vision, wie macht man das am besten, dass man die Kids vorbereitet, dass sie diesen Olympische Spiele irgendwann einmal teilnehmen, Traum vor Augen haben und das auch wirklich dann versuchen zu erarbeiten. Ja. Nicht dann mit 13, 14 Jahren daheim halt arbeiten müssen und wahrscheinlich so schnell wie möglich Familie ernähren und versorgen, sondern es ist wirklich geglückt, dass die halt zwei davon haben ein Scholarship in Hokkaido, im Norden von Japan, von einer japanischen Firma gekriegt. Die sind auf einem super Weg und der eine, der Namgyel, der ist eben jetzt Wildcard für Olympische Spiele und ist der erste Judo-Kämpfer, den es jemals gibt in Bhutan, der zu Olympischen Spielen fährt. Das ist richtig cool. Ja, genau. Da war halt nur ganz klar. Ja. Das ist schon schön.
Es ist toll zu sehen, welchen Einfluss ein Trainer eigentlich auch haben kann.
Genau, ja. Also die haben dann einfach eine Perspektive und merken natürlich auch in der Gruppe, aha, ja, wow, der schafft das. Für den ist das ein einmaliges Erlebnis in seinem ganzen Leben. Ja, aber er kann damit andere inspirieren. Vielleicht wird das dann in Paris in 3 Jahren ein Mädel sein, das eine Wildcard kriegt. Das ist nur viel unvorstellbarer aus dem Grund, weil halt die Mädels nicht so die Chancen haben in solchen Nationen, dass sie überhaupt dann nach der Schule Sport machen dürfen, also geschweige denn einen Kampfsport. Aber das ist, eröffnet völlig andere Perspektiven und auch dem Olympischen Komitee, die das am Anfang recht voreingenommen waren, ob das überhaupt Sinn hat, dass man die unterstützt und so, aber das hat medial auch voll die Breitenwirksamkeit. Also die Japaner sind da voll dahinter, dass sie Bhutan unterstützen, weil sie erkennen, was das für Potenzial hat in so einem Land. Das ist schon klasse.
Und es ist doch total irre, oder? Dass die das auch schaffen können, obwohl sie nicht solche Vorteile haben wie wir mit gut ausgebildeten Trainern, gesunder Ernährung, guter Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten.
Voll, das ist total. Ja, also ich bin sowieso fest davon überzeugt, sie haben einen großen Vorteil, die trainieren alle in der Höhe, also haben extrem viel rote Blutkörperchen. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass das perfekt ist fürs Judo, aber die könnten in jeder Sportart viel, viel besser sein. Nur muss es halt strukturiert vom Olympischen Komitee halt auch gefördert werden und da steckt halt nur extrem viel Potenzial dahinter, aber ich würde mal sagen, in ein paar Jahren gibt es bestimmt auch in Bhutan Leute, die sich wirklich qualifizieren über Weltranglisten oder über eben andere Sportarten wie in der Leichtathletik schwimmen, wenn die Infrastruktur passt.
Und immer wenn es geht, fliegst du dorthin und hilfst?
Ja, wie gesagt, also noch die Olympischen Spiele auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau wann, weil Bhutan ist sowieso schwierig mit Visa, aber die haben komplett strenge Einreisebeschränkungen jetzt. Und es ist fast unmöglich in das Land reisen, weil es halt einen strengen Lockdown jetzt gehabt hat. Und du musst halt da schon genau überlegen, was du machst, weil 3 Wochen Quarantäne und dann schnell mal, weiß ich nicht, 3 Wochen dort bleiben und dann wieder heimfliegen, das ist zu wenig. Also wenn, dann muss man das mit einem langen Aufenthalt verbinden und sehr nachhaltig arbeiten.
Mit einer Wanderung dann, oder?
Ja, Wanderung bestimmt. Aber wie gesagt, es gibt da extrem klasse Sachen, die ich gerne auch immer als Herausforderung sehe. Zum Beispiel das Tour of the Dragon Race, das ist ein Mountainbike-Rennen. Es ist an einem Tag 254 Kilometer über vier Pässe. Und da bin ich jetzt schon 2 Mal mitgefahren und das ist immer was, was mich total motiviert auch selber. Und deswegen solche Sachen sehe ich dann wieder als große Herausforderung in einer anderen Rolle.
Den Sportler, den du als Kind schon trainiert hast und der es jetzt mit einer Wildcard zu den Spielen geschafft hat, wirst du in Tokio treffen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also die haben jetzt relativ kurzfristig im Gegensatz zu uns natürlich von der fixen Qualifikation gehört, sind recht unvorbereitet gewesen und jetzt haben wir gerade innerhalb von einer Woche organisiert, dass die passenden olympischen Judo kriegt vor Ort, weil es wäre ja gar nicht mehr gegangen, wenn wir das schicken nach Bhutan, wenn er jetzt schon in einer Woche dorthin reist, sondern das wird vor Ort dann direkt von der Firma Kusakura gemacht und die bringen das dann zum japanischen Verband. Vor Ort ist ja alles recht kompliziert, auch mit der Logistik, wenn du was wem übergeben willst oder hinterlegen willst, aber die Japaner kümmern sich darum und der kriegt seine Judo-Anzüge und wird dann bis 60 Kilo gleich am ersten Tag kämpfen.
Du wirst ihn dann anfeuern gehen, oder?
Auf jeden Fall, so. Also im Olympischen Dorf treffen wir sie und vielleicht kann er mit uns ein paar Mal mittrainieren, ich weiß es nicht genau, hat einen japanischen Coach an der Seite, also das hilft schon extrem viel. Da gibt es ein JICA-Programm, das ist so Volunteer-Coaches, die in Entwicklungsländern arbeiten und das funktioniert mit Bhutan recht gut, weil da schaut der japanische Verband richtig auf eine technische, sehr hochwertige Ausbildung von Judo-Kämpfern. Also der kann wirklich Judo. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie wer zufällig gekriegt hat, sondern der ist richtig ausgewählt worden. Und die haben halt genau in solchen Nationen gar nicht die Möglichkeit, dass sie bei Turnieren teilnehmen, weil sie es halt finanziell nicht leisten können. Und vor Ort eben auch der Verband nicht stark genug ist, dass er Beschickungen zu Quali-Turnieren ausführt.
Da gibt es bestimmt viele Talente, die dort nie entdeckt werden.
Genau, ja. Also das ist immer am Entstehen und Wachsen und da gibt es nur viel Potenzial.
Kannst du dir das vorstellen, später mal als Trainer intensiver zu machen?
Also so wie ich es bis jetzt gemacht habe, so verschiedene Sessions geben für ein paar Wochen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber weiß ich nicht, so fix als Nationaltrainer, wo arbeiten, kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen, weil jetzt bin ich noch zu viel Athlet, dass ich darüber nachdenke, aber immer wird es hängen in der Zukunft.
Das ist so schön, dass du das sagst, dass du noch zu sehr Athlet bist, weil das machst du ja doch schon sehr viele Jahrzehnte und brennst immer noch sehr dafür.
Ja, aber wenn ich glaube, die Einstellung nicht hätte, dann hätte ich jetzt auch nicht meine 4. Olympischen Spiele mit einem sehr hohen Alter erreicht. Also ich denke wirklich vollkommen als Athlet und das, was nebenbei an Entwicklungshilfe oder in meiner Ausbildung passiert, das ist definitiv trotzdem nebenbei. Das ist halt einfach, weil mir das im Geist ausfüllt und ich genug Verletzungen habe, damit viel Zeit damit verbringe, dass ich auf andere Sachen auch noch denke.
Denkst du auch an Paris?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist jetzt definitiv mit den letzten 8 Monaten so herausfordernd geworden für meine Gesundheit, erledigt das Thema. Tokio und dann schaue ich mich auf alles um, was so nebenbei dann oft ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Da ist dann wahrscheinlich auch die Familie zu kurz gekommen, oder?
Auf jeden Fall das zum Beispiel. Nein, es gibt für mich immer wieder Herausforderungen, sei es jetzt in dem Bereich, wo ich nach Rio mich weiterentwickelt habe. Also ich habe einen Berufspilotenschein gemacht und möchte jetzt einen Berufspilotenschein für einen Helikopter fertig machen. Ja, gibt's genug Sachen.
Dann hast du ja noch einiges vor und wir sehen dich bestimmt bald in anderen Lüften, wie den Thomas Morgenstern, der ja auch mit dem Helikopter unterwegs ist und lustigerweise auch in Kärnten, nicht weit von meiner Heimat entfernt, lebt.
Hörst du öfters den Helikopter fliegen? Ständig.
Aber lass uns nochmal zurückgehen zum sportlichen Olymp. Wie siehst du jetzt eigentlich deine vierten Olympischen Spiele im Vergleich mit den ersten?
Das ist jetzt eine extrem schwierige Frage am heutigen Tag vor allem, weil natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie das sein wird, wie es bei der Einkleidung ist. Es ist schon, kann man sagen, öfters vorkommen, dass man das alles im Kopf durchgeht, aber es wird nie zur Routine sowas. Also Olympische Spiele sind was ganz Besonderes und in unserem Fall jetzt eben Olympische Spiele im Judo, im Mutterland des Judo-Sports, da wo Judo eigentlich herkommt, das war definitiv auch meine Vision, dass ich nach Rio nochmal gesagt habe, da möchte ich mich qualifizieren. Das ist dann zu einem fixen Ziel geworden und dass ich das jetzt halt erreichen habe können, ist was irrsinnig Schönes, aber es ist ganz was anderes, wie wenn du das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei bist, da überfällt dich das einfach, was da alles passiert und wir Judo-Sportler sind jetzt nicht ständig in die Medien oder umgeben mit 1000 Fragen jeden Tag oder irgendwem, der das sogar einteilen muss, wem man was für Interview gibt, sondern das kommt ja bei uns alle 4 Jahre, in dem Fall jetzt noch 5 Jahre, aber ja, das ist vor Ort was Einzigartiges im Olympischen Dorf, gemeinsam mit dem ganzen Team, gemeinsam mit allen anderen Nationen, diesen olympischen Flair und die Atmosphäre zu inhalieren. Und da macht es mir jetzt nicht einmal unbedingt was, weil wir schon so oft in Japan waren, dass wir nicht viel vom Land mitkriegen oder dass, keine Ahnung, weniger Zuschauer in der Halle sind oder so. Das hat überhaupt keinen negativen Einfluss.
Das seid ihr ja jetzt eh schon gewohnt.
Jetzt sowieso, nach dem Jahr, ja.
Also wenn ich dran denke, dass ihr bald zu den Olympischen Spielen fliegt, dann bekomme ich Gänsehaut. Legt sich das Gefühl bei dir irgendwann mal?
Ja, man hat genug Zeit, sich zu akklimatisieren und du bist natürlich dann am Anfang, wow, mal schauen, wo alles ist, wie man die Wege zum Training, zum Essen, wie das alles abläuft, der Tag, wie der verläuft, dass du dich vorbereiten kannst, aber du hast genug Zeit, dass du wieder runterkommst und dich aufs Ziel fokussierst und das reicht vollkommen aus, damit man da wirklich dann in Topform ist und auch geistig einfach das Top-Level abruft.
Und wie ist es jetzt für dich, dass du die Yvonne Bönisch, die ja eigentlich eine Konkurrentin, aber auch Freundin, als Trainerin hast?
Das ist noch ganz was Spezielles, weil wir sind halt fast gleich alt und wir kennen uns über viele Jahre nicht nur als Konkurrenten, sondern auch als Freunde. Ich habe die Yvonne ihren Weg natürlich verfolgt, sie meinen auch. Und da ist immer Austausch gewesen, aber dass so eine hochkarätige, nicht nur Sportlerin, sondern in dem Fall jetzt als Trainerin, unser Team zu den Olympischen Spielen bringt, das ist richtig cool. Also das gibt mir nochmal so einen richtigen Motivationsschub und ich weiß ganz genau, also da kann jeder von uns stolz drauf sein, dass er mit so einer Teamführerin, mit so einem Leader quasi eine gewisse Ruhe und einen Rückhalt hat, sie auf so einen großen Wettkampf vorzubereiten, weil sie hat das sehr oft durch und weiß genau, wie man am Tag X dann unter so einem Druck und mit so einem großen Ziel dann trotzdem bodenständig zur Matten geht und einfach Vollgas gibt.
Sie hat ja auch schon eine Medaille bei den Olympischen Spielen geholt.
Die Wannis Olympiasiegerin 2004 bis 57 Kilo in meiner Gewichtsklasse.
Das ist schon was anderes, wenn die Trainerin selbst so erfolgreich war, oder?
Ja, klar, wenn eine Olympiasiegerin der Teamleader ist und das schon mal erreicht hat, von allen anderen nur träumen, ist was ganz, ganz Spezielles.
Hört man deshalb dann auch ein bisschen anders auf ihre Tipps?
Ja, natürlich. Also ich würde jetzt da nicht sagen, dass das irgendwie anders rumkommt, aber für manche hat das bestimmt einen Einfluss. ihre empathischen Fähigkeiten, das, wie sie individuell mit jedem umgeht, hängt jetzt nicht davon ab, ob sie Olympiasiegerin ist oder nicht. Sie macht einfach einen super Job und ja, ich habe bis jetzt einfach noch nicht das Gefühl gehabt, dass wir so umfassend ein sehr komplexes Team in eine Richtung lenken kann. Also es gibt immer wieder Ausnahmen von Charakteren und Persönlichkeiten, die schwierig sind, aber sie macht es wirklich in so einer kurzen Zeit, jetzt ist sie erst 6 Monate bei uns, ausgesprochen gut.
Vielleicht auch, weil sie ja Top-Ausbildung in Deutschland gemacht hat.
Eben in Köln, also ist wirklich die Top-Schule in ganz Europa, würde ich sagen, auf der ganzen Welt, weil Japan haben auch gute Ausbildung, aber Köln ist wirklich tipptopp in Sachen Sportwissenschaft und Judo-technisch sowieso.
Was glaubst du, wird für das Judo-Team bei den Spielen herausschauen?
Ja, wir hoffen auf eine Medaille, wir hoffen schon so lange auf eine Medaille, aber das kann man bei solchen Olympischen Spielen mit der Art von Vorbereitung ganz schwierig sagen. Also es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Die Japaner haben sich sowieso ausschließlich auf Tokio vorbereitet. Da waren die Olympiastarter ganz selten, manche gar nicht, am Start bei Turniere. Aber es gibt in jeder Gewichtsklasse 10, 15 Kandidaten, die da um Medaillen mitkämpfen können. Also das ist egal, wie wer platziert ist in der Weltrangliste. Es hat jeder so eine andere Vorgeschichte. Eine hat vielleicht mehr Verletzungen als wieder andere. Die einen haben schon genug Punkte gehabt vor der Pandemie, die anderen haben eben für Turniere gekämpft, weil sie es wollen haben, weil sie es braucht haben. Manche sind vielleicht ausgelaugt, manche reicht schon die Olympia-Quali, andere haben sie sowieso nur auf Medaille fokussiert gehabt. Also kann man eben mit einer Weltmeisterschaft, die bei uns hier jedes Jahr stattfindet, vergleichen und gibt bestimmt viele Überraschungen.
Und vielleicht ja eine in Gold.
Kann sein, ja. Man wird sehen, wie sich unser Team schlägt. Das ist das Größte, das wir jemals gehabt haben. Und ich würde sagen, auch bestimmt ein ganz, ganz starkes.
Du kannst es ja am besten vergleichen, deswegen vertrauen wir dir da einfach mal.
Passt.
Dann danke für das tolle Gespräch und deine ehrlichen Antworten und ich wünsche dir für Tokio alles Glück der Welt und viel Erfolg. Das war Folge 20. Nächste Woche gibt es noch das letzte Interview mit einem Olympiateilnehmer, zumindest für diesen Monat. Es wird der Aka Alobaidi werden, der eine sehr aufregende Lebensgeschichte zu erzählen hat und für das IOC-Flüchtlingsteam, also dem Olympic Refugee Team in Tokio antreten wird. Bleibt gespannt, er hat viel zu erzählen und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen guten Start in die Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.